begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
Mein Name ist Matthias Huckemann und ich freue mich sehr zu unserem neuen Podcast Ganz einfach Vertrieb. Erneut Volkmar näher als Gast begrüßen zu dürfen. Volkmar, also erstmal schönen Dank, dass du dir ein zweites Mal für uns Zuhörer und Zuhörerinnen und auch für uns natürlich Zeit nimmst. Das zeigt aber, dass dieses Thema rund um den Einkaufen ein hochspannendes ist und wie man mit denen dann auch verhandelt und wie die Sicht des Einkaufs zu dem ganzen Thema ist und welche entsprechenden Konsequenzen das für den Vertrieb hat. Und wir hatten ja auch schon so zwischendurch mal miteinander Kontakt gehabt und haben gesagt, die Geschichte ist noch nicht so ganz zu Ende erzählt. Es gibt noch Themen, die wir weiter diskutieren wollen und die sicherlich auch hochspannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind. So, also wir werden heute die Themen weiter vertiefen. Ganz kurzer Rückblick zum ersten Teil. Da ging es darum, die Perspektive des Einkaufs grundsätzlich nochmal unter die Lupe zu nehmen und auch besser zu verstehen, wie wird verhandelt von deren Seite, wie reagieren die auf bestimmte Dinge, die die Verkäufer ihnen gegenüber in Verhandlungen einsetzen. Und was natürlich auch immer hochspannend ist, welche Insider-Tipps gibt es zu den Sichtweisen und Anforderungen, wie sollte man sich darauf einstellen. Volkmar ist vielleicht nochmal die den ersten Podcast nicht gehört haben, Geschäftsführer von N2. Es geht um Negotiations, er ist sehr erfahrener Trainer für strategische Verhandlungen rund um Einkäufer, aber auch mit Einkäufern. Und er hat eine langjährige Erfahrung bei führenden Handelsunternehmen. Ich nenne da mal nur Amazon und Mediamarkt. Und das ermöglicht ihm natürlich wirklich aus der Praxis auch zu berichten. So, genug der Vorrede, lieber Volkmar. Auf geht's. Und gleich mal die Frage, welche Beispiele kannst du uns denn geben, wie Missverständnisse zwischen Einkauf und Vertrieb zu Herausforderungen in der Verhandlung führen? Und wir nehmen natürlich etwas anders als du die Sichtweise des Vertriebs dazu ein.
Ja, also erstmal danke, Matthias, für die zweite Einladung sozusagen. Und wir hatten ja schon im ersten Gespräch, haben wir ja schon tief gegraben, würde ich mal sagen. Und gerade so diese Eröffnungsfrage, ja, Missverständnisse zwischen Einkauf und Vertrieb ist vielleicht oft eher in der Außenwirkung. Ich erlebe, dass uns Einkäufern sowas wie Bosheit, Geiz, Mangel an Wertschätzung unterstellt wird. Ja, wenn wir Preise verhandeln, währenddessen, wenn Verkäufer Preise erhöhen, sagt jeder, ja, die müssen ja.
Stimmt.
Das ist so. Ah, okay, ne, die eine ist, also man wird da gerne in so eine Ecke gestellt. Preistreiberei habe ich schon gehört, so Begriffe. Und das ist ein Missverständnis. Die richtige Betrachtung ist ja, dass wir im Einkauf oder alle, die in Unternehmen Verhandlungen führen, irgendwie für die Wertschöpfung und für das Ergebnis im Unternehmen verantwortlich sind. Und das ist natürlich etwas komplexer als Preistreiberei.
Absolut. Die nächste Frage, die sicherlich interessant ist und ich bin gespannt auf deine Antworten. Wie balancierst du denn im Einkauf so dieses Bedürfnis nach, auf der einen Seite die Kosten effizienter zu gestalten? Ist ja gerade aktuell aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung ein heißes Thema. Aber auch mit der Notwendigkeit, dass die Qualität sichergestellt wird und die Anwender, deine Anwender im Unternehmen zufrieden sind. Wie kann man das absichern und ausbalancieren?
Ja, da hast du schon gesagt, das gesamte Unternehmen ist da gefordert. Also der sogenannte Horrorbegriff im Einkauf ist das sogenannte Maverick Buying. Also jeder im Unternehmen entscheidet Einkaufsentscheidungen. Und dann sind wir oft dabei Fachabteilungen, die praktisch von sich aus schon Produkte oder Dienstleistungen einkaufen, ohne in den Prozessschritt mit dem Einkauf zu gehen. Und dann entsteht da vielleicht auch etwas, dass da eher vielleicht Bedarfe gekauft werden, die man gar nicht braucht, sondern weil vielleicht ein technisches Know-how oder ich sage auch mal die Erotik eine große Rolle spielt,
wow, ein Produkt zu beziehen.
Ja, Erotik in Bezug auf Technik und Features.
Dachte ich mir, ja.
Wir wollen ja beim Thema bleiben. Und also da das auszubalancieren, die Frage, die wir im Einkauf uns stellen, okay, was brauchen wir und wozu? Also diese interne Klarheit zuerst mal zu schaffen, bevor ich überhaupt in eine Verhandlung gehe. Um was geht's hier? Wo wird es eingesetzt? Welche Spezifikationen brauchen wir? Und der zweite Schritt ist auch, die Leistungsfähigkeit des Suppliers zu klären. Da wird oft auch intern gesagt, ja, das kann nur einer. Ja, das kann nur der, mit dem wir schon seit 10 Jahren zusammenarbeiten. Und wenn man auf die Suche geht, findet man durchaus auch andere, die das können. Und dann eben, und in dem Zusammenhang muss es gelingen, dass diese Vorentscheidungen, die ja ein Monopol erzeugen oder Maverick Buying heißen, dass die ja, vermindert werden oder gestoppt werden. Und Herausforderung Einkauf, liebe Einkäufer da draußen, werdet nicht zur Prozessbremse. Ja, sei die, die schnelle Antworten liefern und haltet die anderen nicht davon ab, was zu tun. Ja, wir sind nicht die Bedenkenträger, sondern der Job im Einkauf heißt auch, schnell sehr gute Lösungen zu liefern.
Ja, du hast es gerade schon mal angesprochen. Trotzdem wollte ich mit der nächsten Frage noch mal ein Stück weit darauf eingehen. Euch wird ja im Einkauf relativ oft so aggressives Preisdumping vorgeworfen in Verhandlungen. Also so nach dem Motto, das ist ja schon beinahe unverschämt, was ihr da verlangt und ist realitätsfremd, also aus Sicht der Supplier oder auch des Verkaufs. Wie siehst du das und wie reagierst du darauf, wenn du damit konfrontiert wirst?
Sagen wir mal so, die gute Nachricht ist, die letzten 4 Jahre war es da ruhig zu dem Thema. Wir eher froh waren, dass wir einen Lieferant gefunden haben, der auch liefern konnte. Und dementsprechend sind ja auch die Preise nach oben gegangen. Wenn die Supply Chain nicht funktioniert, Nachfrage ist größer als das Angebot, klassische Marktwirtschaft. Da sind wir dann als Einkäufer eher als regulativ auch gefordert. Dass wir sagen, okay, wir müssen die ausbremsen. Wir verstehen natürlich auch, dass Preise eine Entwicklung haben, weil Rohkosten steigen und andere Dinge. Wir müssen da regulatorisch arbeiten und im Moment ist es schon auch so zu sagen, naja, jetzt müssen wir das Rad dann doch irgendwie wieder ein Stück weit zurückdrehen, weil da durchaus auch sehr hohe Preis- oder sehr starke Preiserhöhungen durchgesetzt wurden. Die gilt es jetzt wieder anzugleichen an die tatsächliche wirtschaftliche Realität.
Es ist ja in der Regel so, dass, und das sollte sich ja jeder gute Verkäufer auch vorher eine Einschätzung holen, dass unterschiedliche Anbieter oder Supplier, wie du gerade gesagt hast, auch eine unterschiedliche Bedeutung als Lieferant haben. Also manche haben halt einen hohen Anteil, damit ist natürlich das, was an Kosten reingeholt wird, auch wesentlich höher und andere sind kleiner, sodass man teilweise ja auch in ABCD-Lieferanten einteilt. Wie berücksichtigst du das in deinen Verhandlungen oder empfiehlst es zu berücksichtigen?
Na, im Grunde kann ich es ja aus zwei, ich behaupte ja auch, dass Verkäufer oder Vertriebsorganisationen das machen, dass die ihr Portfolio, ihren Kundenstamm einteilen in A bis C Kunden oder wie auch immer das läuft. Und im Grunde ist natürlich mein Ziel, dass ich bei dem Supplier oder Lieferanten, mit dem ich zusammenarbeite, bei dem eine möglichst hohe Bedeutung habe, damit wir in der Zusammenarbeit und der Verhandlung auch gute Ergebnisse rausmachen. Im Grunde habe ich eine ganz klassische, einfache Einteilung. Das sind A bis D Lieferanten. Der D Lieferant kann ich per E-Mail klären. Der A Lieferant, das sind die strategisch eine sehr hohe Bedeutung haben und die auch wirtschaftlich interessant sind. Ja, also die bringen auch Erträge. Und B und C, da die B-Lieferanten sind nur strategisch wichtig, da haben wir eine Ertragslücke. Ja, wir brauchen die aber, um unser Portfolio auszufüllen. Und die C-Lieferanten, da haben wir vielleicht sehr austauschbares Portfolio. Ne, da habe ich 3, 4, 5 Lieferanten, die haben sehr ähnliche Angebote. Das heißt, die sind sehr lukrativ in der Zusammenarbeit. Die wissen das auch, da geht es eher um preisliche Entscheidungen und die sind eventuell austauschbar. Im Grunde wäre das Ziel, aus den B- und C-Lieferanten A-Lieferanten zu machen, höhere strategische Bedeutung bei guten Erträgen. Das wäre eine Herangehensweise in Verhandlungen. Konfrontiere ich durchaus auch die gegenüberliegende Seite. Das heißt, auch ihr seid hier und eine Zielsetzung, eine Benchmark könnte eben an einer ganz anderen Stelle liegen.
Okay, und dann müsst ihr das Folgende tun, um dann dahin zu kommen, wenn ihr das wollt.
Ja,
eine andere Frage, die sicherlich auch spannend ist, weil das trainieren wir ja auch in Verhandlungen. Also wenn du nicht die Option hast zu sagen, ich steige jetzt hier aus, das wird man ja auch spüren. Hast du schon mal erlebt und wie oft, dass Verkäufer aus Verhandlungen ausgestiegen sind und dann gesagt haben, ich lasse mich auf diese Forderung nicht ein, das ist für uns nicht lukrativ genug. Berücksichtigst du diese Option in Verhandlungen und hast du da noch einen Joker im Ärmel oder wie gehst du damit um?
Im Grunde wäre die Frage, wie finde ich denn die Grenze meines Gegenübers raus? Und da, wenn ich jetzt praktisch nicht eine Reaktion habe am Verhandlungstisch, die heißt, so, jetzt sind wir ja wirklich am Ende des Gesprächs, dann habe ich ja vielleicht die Grenze noch nicht rausgefunden. Das heißt ja nicht, dass wir menschlich nicht miteinander auskommen. Das ist eine inhaltliche Diskussion.
Absolut.
Ja. Selber erlebt, dass wirklich einer weggeht und nicht wiederkommt, habe ich noch nie. Also, dass das wirklich beendet war. Es gab schon eine Situation, dass ein Lieferant nach 3, 4 Runden gesagt hat, so, wir stoppen jetzt jede weitere Verhandlung und sind zuerst mal 3 Monate weg. Die kamen wieder und wir haben uns dann sehr gut geeinigt und haben tatsächlich in dem gleichen Jahr sogar noch einen Rekordumsatz eingefahren. Also alles ist möglich, wenn man mal merkt, dass man jetzt in einem Grenzbereich angekommen ist und dann trotzdem die Tür muss immer offen bleiben. Das ist ja auch vielleicht die Frage, welchen Joker habe ich im Ärmel? Grundidee ist inhaltlich, let's agree to disagree und die Tür ist immer offen. Wenn du eine Idee hast, wie wir doch wieder weitermachen, ich bin da.
Ja, ich glaube, das sind ja auch Empfehlungen, die, das glaube ich nicht nur, das weiß ich, dass wir das in Verhandlungstrainings auch ansprechen, dass man nie die Tür zuschlägt, sondern immer irgendwo eine Option hat, um in Kontakt zu bleiben, selbst wenn es bei der Verhandlung jetzt nicht dazu führt, dass man genommen wird. Ne? Vielleicht noch mal eine Frage, Thema Fairness bei der Preisgestaltung in Verhandlungen. Wie stellst du denn sicher, dass das irgendwo fair ist, von beiden Seiten auch als fair wahrgenommen wird und damit auch die Lieferantenbeziehung nicht in Frage zu stellen?
Ja, aber versuche das Wort fair bei den inhaltlichen Themen wegzulassen. Mhm. Das heißt, ich kann fair und respektvoll mit einem Menschen umgehen. Ne? Also wie ist der Umgang, der Respekt, die Anerkennung. Da geht es um einen menschlichen Umgang, menschlich fairer Umgang. Bei der Preisgestaltung geht es Wertschöpfung, Ressourcen. Meine Frage ist immer, was ist der Deal? Ja, wenn ich das kaufe, zu welchem Preis? Wie kriege ich das in meiner Wertschöpfungskette verantwortet? Und was ist vielleicht auch die Gegenleistung, die auf beiden Seiten da stattfinden muss? Mhm. Also und wenn wir das beide beziffern können, ja, ich habe das gegeben und habe das dafür bekommen, dann stimmt auch das Gefühl wieder, ja, dass wir sagen, okay, das war eine Verhandlung, in der wir beide wissen, worum es geht. Da kann es mal sein, ich gebe mehr rein oder ich gewinne etwas mehr. Das geht in beide Richtungen. Meine Frage ist immer, was ist ein guter Deal?
Ja, das klingt sehr vernünftig, weil fair kann man ja sehr unterschiedlich auch definieren. Das ist ja ein sehr weicher Begriff. Also insofern kann man das gut nachvollziehen, so wie du das gesagt hast. Es gibt ja immer auch noch, nicht so oft, aber es gibt immer noch die Option, dass man mit Monopolisten verhandeln darf, soll, muss. Und wie unterscheidet sich dies denn von in deinen Verhandlungen von anderen Lieferantenbeziehungen?
Die Monopolisten sind ja die, die ich vorhin so als B- und A-Lieferanten bezeichnet habe. Das heißt, die haben diese sehr hohe strategische Bedeutung. Und da ist ja auch diese, ich sag mal, ein Scheitern gilt da zuerst mal nicht als Option. Also ich brauche da eine sehr, sehr gute Überlegung, was ist denn mein Plan A, bevor ich da groß über Butner als und Plan B nachdenke.
Ja.
Und bei Monopolisten zwei Sachen, die oder im Grunde eine kleine Liste, die ich immer habe, Stärken. Also ich arbeite mit dem Monopolisten zusammen, das hat einen Grund, die können was richtig gut, dann pushe ich das vorwärts. Ich bin unglaublich eng im Kontakt mit denen, ich habe sehr viele Abstimmungstermine, um zu verstehen, was machen die, was wollen die und dass die auch mich verstehen. Und ich überlege mir immer das große Thema Leistungsprinzip. Ich habe schon Angebote auch für einen Monopolisten, wo er sagt, okay, da komme ich ohne dich nicht ran. Ja, also eine bestimmte Zielgruppe, eine bestimmte Produktentwicklung. Und deswegen ist auch meine Überlegung bei Monopolisten immer, was kann ich denen anbieten, damit die mit mir zusammen die Zusammenarbeit weiterentwickeln.
Die Frage so, das Thema langfristige Beziehungen zu Lieferanten aufzubauen. Du hast es im Grunde gerade schon mal so berührt, indem du gesagt hast, es gibt eben auch strategische Lieferanten. Aber wie behandelt, vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen oder zwei, wie das die Verhandlungsführung auf deiner Seite dann beeinflusst?
Ich habe ja in meiner Tätigkeit im Handel hatte ich ja nur Lieferanten, mit denen wir sehr lange zusammengearbeitet haben. Da gab es diese One-Time-Shots, gab es da so gut wie nicht. Und die Herausforderung, die ich auch in meinen Trainings habe mit Teilnehmern, ist, wie gelingt es denn, wenn wir schon 20 Jahre zusammenarbeiten, diese Beziehung immer wieder neu zu verhandeln, neu aufzustellen, nochmal kreativ Ideen reinzubringen und sich gegenseitig auch wachzuhalten. Und das ist so diese Mischung aus eben, wir sprechen viel miteinander und wir haben doch auch inhaltliche Themen, wo wir uns eben immer wieder auseinandersetzen müssen. Und gerade auch aus Einkaufssicht oder ich kenne es auch durchaus von Verkaufssicht, Monopolisten kommen manchmal mit Forderungen an den Tisch, wo der Einkauf sagt, okay, Freunde, da das wird so einfach nicht durchgehen. Also die Gespräche laufen tendenziell etwas länger, der Kontakt ist intensiver, weil die gegenseitige Abhängigkeit, die muss bestehen bleiben. Wenn die nicht mehr da ist oder wenn ich merke, dass ein Monopolist dann wirklich nur noch komplett sein eigenes Thema macht, dann wird der Wunsch zur Wechselbereitschaft immer größer. Das heißt, man wird Zug um Zug aufbauen. Gibt es eine Alternative? Können wir es nicht selber machen? Also die klassischen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen zu treffen, make or buy oder andere Sachen.
Das Thema Digitalisierung und Automatisierung ist ja in aller Munde, wird überall gefordert. KI, also künstliche Intelligenz, wird zunehmend wichtiger. Welche Rolle spielt das denn im Einkauf und wo wird es so eingesetzt?
Ja, du hast, ich glaube, die Frage kann man ja auch auf den Vertrieb drehen, ne?
Also genau.
Ich glaube, das ist echt eine vertriebliche Aufgabe, Plattformen, KI-Prozesse auch zu verkaufen. Ne? Zu sagen, pass mal auf, ich habe hier ein Angebot, wir können 80% von unserer Zusammenarbeit können wir automatisieren. Ja, indirektes Sourcing zum Beispiel, den ganzen C-Artikel kann man automatisieren. Es gibt coole Plattformen. Und lass uns doch die anderen 20%, da wo es um wirklich was geht, die können wir immer noch individuell besprechen. Also ich bin im Grunde ein großer Fan davon, weil es sich viel automatisieren lässt und digitalisieren lässt. Da haben gerade auch vielleicht Mittelständler und kleinere Unternehmen noch einiges vor sich. Und wenn das gelöst ist, dann haben wir wieder Zeit für die wesentlichen Themen. Ja, das Schlimmste, was einem, glaube ich, passieren kann, ist, dass man sich mit D-Lieferanten händisch beschäftigt, tagelang, und mit den A-Lieferanten nicht ins Gespräch kommt. Mhm. Ja. Und deswegen, ja klar, das muss angeboten werden und das muss verständlich sein. Und dann wird jeder kluge Einkäufer sagen, alles klar, Arbeit gespart und Zeit fürs Wesentliche.
Ja, also das ist sehr wichtig, so wie du das schilderst. Bei uns ist es eben so, dass aus Vertrieblersicht man sich durchaus auch auf so Verhandlungen vorbereitet, indem man überlegt, welche Person sitzt uns gegenüber und dann auch so über ChatGPT so Formulierungs- oder Argumentationen sich raussuchen kann und die dann mit einbinden in seine eigene Vorbereitung. Aber spannend, und ich glaube, das wird ein Thema sein, was uns in den, ohne Prophet zu sein, in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen wird.
Ja, sicher.
So langsam biegen wir leider schon wieder zum Ende des Podcasts ein, aber zwei Fragen habe ich noch, die sicherlich spannend sind. Einmal, es gibt ja immer wieder auch neue Vertriebler, junge Vertriebler. Welchen Rat würdest du denen geben, um Verhandlungen erfolgreich zu sein? Das ist ja immer so ein bisschen so dieses Rezepte nach Kochbuch, so, aber vielleicht hast du da etwas, wo man sagt, hey Leute, ihr seid neu dabei, achtet auf die Dinge, um erfolgreich in der Verhandlung zu sein.
Also ich glaube, vermutlich ist das Gleiche, was du deinen Verkäufern auch sagst. Sei vorbereitet, verstehe die Situation, in der sich dein Gegenüber befindet. Und ich als Einkäufer sage, bitte mach mir keine Angebote, die ich nicht brauche. Ja, ich will Angebote sehen, die mich wirklich weiterbringen. Und sag, was du willst. Ja, dieses, meine das letztes Mal auch schon gesagt haben, dieses Put the Fish on the Table, sag, worum es geht, was du erreichen möchtest. Ja, wir brauchen niemanden, der da beratend tätig ist, wenn ich gerade ein Problem habe, was gelöst werden muss. Man darf mir auch was verkaufen. Das ist ein legitimes Angebot als Verkäufer. Wir Einkäufer verstehen das. Ja, da muss man nicht drum rumreden.
Sehr gut. Das ist ein besseres Schlusswort, kann man gar nicht finden. Man darf dir etwas verkaufen. Das macht Mut für dieses Jahr, wenn ich das mal so zusammenfasse. Lieber Volkmar, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Diskussion und wir wünschen dir viel Erfolg. Und was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, wir werden nochmal einen dritten machen und da werden wir uns noch mehr auf künstliche Intelligenz in Verhandlungen konzentrieren und werden dich wieder ansprechen. Darauf freue ich mich schon. Für alle, die Interesse gewonnen haben an dieser Podcast-Serie, ganz einfach Vertrieb. Sie finden uns unter www.mercury.de. Eine weiterhin gute, erfolgreiche Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
Ciao, Volkmar.